Herzlich willkommen zu ReePotter, der neuen Podcast-Serie von Real Virtuality. Mein Name ist Alexander Gajic. Bevor der achte und letzte Harry Potter-Film Ende Juli in die deutschen Kinos kommt, habe ich mir vorgenommen, alle 7 bisher erschienenen Filme noch einmal zu sehen. Zu jedem Film gibt es einen Podcast und in jedem Podcast spreche ich mit einer anderen Person über den jeweiligen Film. Welche Kraft haben diese Werke heute noch, die der Trailer für Teil 8 als das Filmevent einer Generation anpreist? Welche Spuren haben sie hinterlassen? Das möchte ich herausfinden. Als Gast im ersten ReePotter-Podcast begrüße ich Jochen Ecke. Er ist Dozent für Anglistik an der Uni Mainz, Filmemacher und ein alter Studienkollege von mir. Im Gespräch mit Jochen habe ich nicht nur viel über Harry Potter gelernt, sondern auch gemerkt, dass ich in Sachen Podcast-Technik noch einiges nachzuholen habe. Ich entschuldige mich vorab für die schlechte Tonqualität. Harry Potter und der Stein der Weisen, im Original wahlweise Harry Potter and the Philosopher's Stone oder And the Sorcerer's Stone, kam am 22. November 2001 in die Kinos. Und weil das schon eine Weile her ist, ist hier noch einmal der Trailer von damals zum Nachhören.
Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
I'm a what? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates.
Keep an eye on the staircases. They like to change.
Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Wow.
Mr. Longbottom, no! Mr. Longbottom, exactly where do you think you're going?
Do you really have the scar? Wicked.
Mr. Potter, our new celebrity.
First years should note that the Dark Forest is strictly forbidden, that no magic's to be used between the classes and the corridors.
Petrificus Totalus.
The third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death.
Troll in the dungeon!
Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good.
I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled.
She needs to sort out her priorities.
I think it is clear that we can expect great things from you.
So, Jochen, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe mir so als erste Frage überlegt, was ist dir eigentlich als erstes aufgefallen in dem Film?
Als allererstes, wenn ich hier so in meinen Notizen gucke, sind das relativ banale Sachen. Also hier steht zum Beispiel Wunscherfüllung, Alleinstellung, Einzigartigkeit, Make a Wish, Harry. Also dass die ganze Inszenierung so am Anfang so ganz, ganz krass auf dieses... eigentlich ausgerichtet ist auf dieses Kindheitsszenario, dieses narzisstische, man möchte irgendwelche Alleinstellungsmerkmale haben, man möchte irgendwie irgendwas Besonderes sein. Das habe ich als allererstes aufgeschrieben. Ist mit Sicherheit nichts Bahnbrechendes oder so.
Nee, aber ich glaube, das ist ja auf jeden Fall eins der Themen des Films und auch der ganzen Filmreihe ja auch, dass es eigentlich auch so ein bisschen darum geht, wie geht man eigentlich mit Berühmtsein und mit Einzigartigkeit sein um. Ich weiß nicht, später kommt dann auch mal eine Szene, wo Snape ihn sogar als Our New Celebrity bezeichnet.
Mr. Potter. Our New Celebrity. Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? You don't know? Well, let's try again. Where, Mr. Potter, would you look if I asked you to find me a bezoar?
I don't know, sir.
And what is the difference between monkshood and wolfbane?
I don't know, sir.
Pity. Clearly, fame isn't everything, is it, Mr. Potter?
Was hast du denn für einen Eindruck, wie dieser erste Film jetzt das so darstellt?
Irgendwie unentschlossen. Also es ist einerseits, wird es natürlich, wie du es eben auch schon gesagt hast, es wird immer mal wieder angerissen, so als Thema. Aber ich finde jetzt die Subjektivierung zum Beispiel, die das ja implizieren könnte, so als Inszenierung mit Smart Marker, die finde ich in der Inszenierung nicht wieder. Und ich finde auch nicht wirklich, natürlich ist es ein Kinderfilm, aber ich finde auch nicht wirklich so eine Problematisierung davon wieder.
Hm. Ich glaube, das taucht auch später einen dann auch irgendwie immer mal wieder so angerissen auf, aber also auch in den späteren Filmen, aber so richtig ausdiskutiert wird es eigentlich nie, ne?
Keinem Zeitpunkt. Auch in Büchern nicht. Also es wird halt so ein bisschen ambivalent gehalten, soweit ich mich an meine Lektüre erinnern kann. So dass man halt zumindest in Ansätzen sagen kann, dass da so eine Vorstellung von einem wirklich strahlenden Helden irgendwie so leicht gebrochen wird, aber dann eben auch doch nicht. Das ist so ein, das ist so mein Eindruck. Wobei der Film mit Sicherheit noch unentschlossener ist als die Bücher.
Hm. Du hast jetzt eben gesagt, du findest, es ist ein Kinderfilm. Ich habe mir die Frage eigentlich die ganze Zeit gestellt während des Films. Also ich meine, der Regisseur ja hier beim ersten und auch beim zweiten ist ja Chris Columbus, der ja auch mit Kinderfilmen wie Home Alone und sowas berühmt geworden ist eigentlich. Aber ist es wirklich ein Kinderfilm? Weil ich meine, dass die Bücher sind ja zu einem Phänomen geworden, was weit über Kinder als Zielgruppe eigentlich hinausgeht. Und der Film ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, ist ja 2001, ist immerhin schon jetzt 10 Jahre her, ist echt eine ganze Weile her, wo aber dieses Bücherphänomen schon in den Mainstream geschwappt war, also auch in den Erwachsenen-Mainstream.
Das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich finde, dass er weder konsequent die Kinderperspektive einnimmt, noch irgendwie konsequent irgendeine andere mögliche Perspektive, eine Erwachsenenperspektive ganz gewiss nicht. Was mir während des Films immer wieder aufgefallen ist, dass es doch, und das kommt ja schon aus den Büchern, ganz häufig darum geht, dass die Kinder eher wie die Erwachsenen handeln, als die Erwachsenen selbst.
Mhm. Also was mir halt aufgefallen ist, ist, dass er halt wirklich so dieses Ding hat, was ja so ein typisches Ding ist von vielen Kinderfilmen und Kinderbüchern, dass die Kinder eben in der Lage sind, Probleme zu lösen, die Erwachsenen, also an denen die Erwachsenen auf ganz dumme Weise scheitern. Also diese Schatzkammer da zu finden und rauszufinden, was da gelagert ist und wer im Endeffekt der Bösewicht ist und sowas. Das ist ja wirklich so dieses Scooby-Doo-Konzept eigentlich. Und was macht ihn deiner Ansicht nach dann trotzdem so ein bisschen auch zum Erwachsenenfilm?
Also was der Film halt nicht macht, ist zum Beispiel diesen Stein der Weisen so ganz ausgiebig zu einem Fetisch zu machen, wirklich so ein richtiges Geheimnis zu schaffen, eben genau diese magische Kindheitsperspektive zu schaffen. Mir kam selbst das Setdesign, das ganze Produktionsdesign zu diesem frühen Zeitpunkt in der Reihe noch erstaunlich prosaisch vor. Also
echt, das ist das interessant, dass du das sagst, weil ich hatte nämlich genau den gegenteiligen Eindruck. Ich hatte wirklich das Gefühl, bei dem Film ist dieser Sense of Wonder noch total da. Also dieses, ich meine, es ist ja nun auch so eine Initiationsgeschichte, dass er da zum ersten Mal eben rausfindet, dass er eben ein Zauberer ist und dass es diese ganze Welt gibt und so weiter. Aber für mich hat das witzigerweise in dem Film total funktioniert, dieses immer wieder, dieses Staunen über diese Wunder, die ihn da erwarten.
Ich sag dir, wie weit es für mich funktioniert hat. Bis zur Winkelgasse, so ungefähr. Die fand ich noch toll, da ist irgendwie, ja, also ist auch die Kamerainszenierung funktioniert da so weit, dass das wirklich magisch wirkt. Aber bei vielen von den Sets dann in Hogwarts kam es mir dann wirklich so vor, als würden die Sets fast schon so bewusst drauf abzielen, auf den Eindruck von, das ist jetzt irgendwie so ein Raum, den man auch bei einer Burgführung sehen könnte. Mhm.
Ich sag dir mal, was mein erster Gedanke war, als ich den Film angefangen habe. Mein erster Gedanke war nämlich, die Eule ist computeranimiert.
Ja.
Und ich finde es nämlich total witzig, finde ich das Erstaunliche an diesen, inzwischen ja 7 Filmen, dass sie ja auch wunderbar eine Dokumentation des Fortschritts von Tricktechnik in den letzten 10 Jahren eigentlich sind.
Das ging mir auch genauso. Also es ist erstaunlich, wie datierbar der Film jetzt schon ist. Dass er sich immer noch wie so ein halber 90er-Film aussieht vom Filmstock her zum Beispiel. Schreit er noch so ein bisschen 90er eigentlich. Und die Effekte, ja klar, auf jeden Fall. Gerade bei dem Quidditch-Match gar nicht mal so gut.
Ich fand eher den Troll eigentlich, was fand ich auch so ein bisschen so eine, und vor allen Dingen, man muss sich überlegen, im gleichen Jahr kam ein halbes Jahr später der erste Herr-der-Ringe-Film raus, wo es auch einen Troll gab und so weiter, der war da irgendwie schon weiter, oder?
Mit einem Atem, das ist, ich erinnere mich wirklich daran, dass ich im Kino saß und den direkten Vergleich gezogen habe, also dass mir, es bietet sich ja auch so ein bisschen an und da ist der Troll in Herr der Ringe schon atemberaubend viel besser.
Wir müssen mal ein kleines Wort, glaube ich, über die Schauspieler verlieren. Also mir ist aufgefallen, dass Daniel Radcliffe echt gut ist in dem Film, fand ich.
Ja.
Also wesentlich besser als seine beiden Kollegen noch, fand ich. Also ich habe mir noch mal rausgesucht, Radcliffe war 11, also als der Film rauskam, gedreht, dann halt immer vielleicht nochmal ein Jahr jünger oder so. Robert Grint war 12, Emma Watson war 10, die jüngste, und der älteste von den ganzen war, wie heißt der mit Vornamen? David Fenton? Ich weiß gar nicht, der Draco Malfoy spielt.
Ja.
Was war so dein Eindruck?
Hab den Film ja seit dem Kino nicht wieder gesehen.
Ich übrigens auch nicht.
Im Kino habe ich ihn zwangsläufig auf Deutsch gesehen. Und ich habe ihn jetzt auf Englisch wieder gesehen und da kam es mir teilweise vom Schauspiel, wir sind da so merkwürdig diametral entgegengesetzt, mir kam es vom Schauspiel erstaunlich schlecht vor teilweise und erstaunlich unglaubwürdig. Also gerade die Kinder, die Erwachsenen sind irgendwie so auf Autopiloten, das funktioniert, aber
was für Erwachsene, ja, das hatte ich ja ganz vergessen. John Hurt spielt mit in dem Film.
Ja, das ist auch so ein, der versteckt sich ja immer so. Also da muss ich dann auch so mal einen Moment drüber nachdenken, wer ist das jetzt eigentlich genau? Das ist auch, das ist ja auch wieder eine Sache. Ich meine, 2001 war man ja noch ein ganzes Stück jünger. Da hat es mich eigentlich gar nicht so großartig gekümmert, ob das jetzt John Hurt ist oder nicht.
Very curious.
Sorry, but what's curious?
I remember everyone I've ever sold, Mr. Potter. It so happens that the phoenix, whose tail feather resides in your wand, gave another feather. Just one other. It is curious that you should be destined for this wand when its brother gave you that scar.
John Cleese spielt auch mit.
Ja, den fand ich erstaunlich.
Der hat, glaube ich, wirklich seine Performance da rein telefoniert, so ein bisschen, oder?
Also das ist auch so, das wirkt auch so, als wäre das irgendwie Second Unit Regie, also so völlig ohne Zusammenhang. Man merkt nicht wirklich, also es wirkt gar nicht so, als würde der Versuch unternommen, zu simulieren, dass die Kinder und der Krieg am selben Ort sind. Da passt überhaupt nichts zusammen. Also
Was ich erstaunlich fand, war, dass ich plötzlich wieder nachvollziehen konnte, als ich diesen Film gesehen habe, was alle Leute an Alan Rickman fanden damals, weil er war einfach noch 10 Jahre jünger.
Ja.
Der Mann hat irgendwie echt noch Sexappeal in dem Film. Ich finde, der ist inzwischen so richtig in sich zusammengefallen, auch in den Harry Potter Filmen oder beziehungsweise eher auseinandergegangen wahrscheinlich. Sehr froh war ich, also da bin ich auch immer sehr traurig gewesen, dass das in den späteren Filmen abnahm über Robbie Coltrane als Hagrid. Also ich finde, der trägt halt gerade echt die erste Stunde von diesem Film mühelos.
Also der ist auch das Einzige, was das für mich irgendwie, mag jetzt irgendwie übermäßig negativ klingen oder so, aber ich habe mich schon beim Gucken meistens sehr gelangweilt. Also der Coltrane ist dann wirklich so das Einzige, was mich so über die erste Stunde gerettet hat. Also weil die ganze Mise-en-Scène da am Anfang und in dieser Hütte einfach wahnsinnig langweilig ist. Die bleiben alle furchtbar statisch auf ihren Positionen und dann gibt es halt Close-Ups und es wird hin und her geschnitten.
Hm. Ist das Columbus?
Das ist, ich fürchte, es ist eine Mischung aus Columbus und John Seal. Also der John Seal ist ja schon auch so eher so der Typ für geschmackvolle Langeweile. So
englische
Patient und so. Also ich glaube, es ist so diese Statik und das einfach das Uninteressante in der Rauminszenierung, die Figuren im Raum. Also ich glaube, das ist eine Kombination aus Regisseur und Kameramann auf jeden Fall.
Hm.
Und also man kann nach der Inszenierung halt, gerade nach der Kamerainszenierung und der Auflösung kann man halt wirklich die Uhr stellen. Sobald es irgendwie ein neuer Ort eingeführt wird, gibt es halt eine schöne Kransache, ja, und irgendein Matte Painting. Und ansonsten gibt es wirklich nur den absoluten Standard. Also da habe ich mich wirklich in Sachen Inszenierung habe ich mich sehr, sehr gelangweilt. Aber kann ich mich erinnern, auch schon 2001.
Wo wir noch mal was zu Schauspielern, was sagen wir denn zu Richard Harris als dem ursprünglichen Dumbledore eigentlich?
Das ist natürlich ein Unterschied. Ich glaube, der Gambon hat schon was Ruppigeres, aber gleichzeitig was Weicheres. Also das ist ja das Erstaunliche an ihm. Ich habe den Gambon auch mal im Theater gesehen und der kann da zwischen was sehr Gangsterhaftem und Bedrohlichem unglaublich schnell in was enorm Weiches und Feminines wechseln. Und die Qualität hat der Harris irgendwie nicht.
Spielt natürlich auch keine so große Rolle in diesem Film, muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ne? Also Dumbledore wird ja zu einer wesentlich zentraleren Figur auch später dann noch.
Wobei ich jetzt sagen muss, also schlechter finde ich ihn nicht.
Nö, ist mir jetzt, also auch, aber der unterschiedlich war schon deutlich spürbar jetzt auch im Rückblick, habe ich gemerkt.
Ja.
Ja, über die Struktur des Films wollte ich nochmal mit dir reden, weil du hast eben schon gesagt, die erste Stunde, ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, es dauert eine Stunde, bis der Plot losgeht.
Das ist natürlich, ich meine, da wurde ja schon ausgiebig drüber gesprochen, ich glaube, da sind wir das neueste Glied in einer langen, langen Kette von Menschen, die darüber berichten, wie sehr sich Drehbuch und Film an die Vorlage halten mussten. Also dem ist das mit Sicherheit geschuldet. Ich glaube, das ist eine Sache. Interessant finde ich das schon in dem Sinne, als dass das ja ein Jahrzehnt von Blockbustern eingeleitet hat, die nicht mehr vollständig nach klassischer Hollywood-Dramaturgie funktionieren. Also die sich genau solche Sachen leisten. Ne? Eine Stunde lang noch nicht mal wirklich Exposition, sondern so Worldbuilding im Prinzip. Das finde ich durchaus was Positives. Das ist schon, hat schon irgendwie eine Qualität. In dem Fall ist es möglicherweise ein bisschen langweilig. Aber so an sich als Entwicklung finde ich das gar nicht mal so doof. Diese beinahe romanhafte Struktur, die würde ich schon als so eine generelle Entwicklung in den Nullerjahren sehen. Das würde ich schon zentral sehen.
Interessant. Das ist so ein Thema, über das ich witzigerweise noch gar nicht nachgedacht habe, aber gute Anregung. Kommen wir noch mal kurz zu dem Kinderfilm-Thema zurück. Ich fand das Ende verdammt unheimlich.
That's it, Harry. There is no good and evil. There is only power. And those too weak to seek it. Together we'll do extraordinary things. Give me the stone!
Ja. Aha. Das ist auch was ich rausstellen würde. Also ich finde gerade so dieses Janus-Gesicht, ja.
Ja.
Also dieser, wie heißt der, Quirrell, ja?
Mhm.
Name mit dem Gesicht von Voldemort am Hinterkopf, das war im Roman schon eine sehr unheimliche Idee. Und das macht der Film tatsächlich erstaunlich unheimlich. Ist mir jetzt auch so aufgefallen. Wo wir uns dann, denke ich, auch schon ein erstes Mal oder schon deutlich vom Kinderfilm wieder entfernen.
Mhm.
Es ist erstaunlich fies. Also es ist auch wie mit der dieser Quirrell zerfällt ja dann auch da so, soweit ich mich, es ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber...
Das hatte ich fast den Eindruck, dass das so ein kleiner Nicker in Richtung Raiders of the Lost Ark war. So wie auch dieses Schachspiel übrigens, fand ich, eine extrem starke Harryhausen-Referenz hatte.
Ja, ja. Wobei, also da kann ich jetzt sagen, ich habe mir als Frage zu dem Schachspiel aufgeschrieben, ist natürlich auch ein bisschen offensichtlich, aber wie filmisch ist ein Schachspiel? Und ich bin mir nicht sicher, dass sie da eine vollkommen überzeugende Antwort drauf gegeben haben. Also es hat viele interessante Züge. Es ist auch erstaunlich, das ist erstaunlich unheimlich. Und auch da schon wieder enorm düster, weil es ja irgendwie fast schon so auf den Tod von einer von den Figuren hindeutet. Also da, das sind so die Momente, wo es irgendwie dramaturgisch erstaunlich stark wird. Ist nur die Frage des Kontextes. Also,
ja, das liegt aber vielleicht auch daran, dass man da endlich mal halt einen Plot hat. Also ja, dass es da auch tatsächlich mal um was geht.
Ja, ja. Ja, dann frage ich mich halt auch mal, wenn man das dann endlich da mal hat, warum muss man sowas als halbe Montagesequenz inszenieren? Solche Entscheidungen finde ich halt irgendwie mehr als unglücklich. Ich glaube, auch ein besserer Regisseur hätte das nicht gemacht. Also hätte da schon irgendwie versucht, mehr Spannung rauszuholen und mehr Kontinuität rauszuholen. Mhm. Das war zumindest so mein Eindruck.
Mhm.
In den Extras, wo der Columbus halt sagt, if you love something, you want to be faithful. Ja. Was mit Sicherheit auch ein Satz ist, der zu einem gewissen Grade so die Nuller definiert. Also so dieses, ist schon ein wichtiges Thema für die Nuller, so wie diese ganzen Geeks und Nerds und so die Macht gewinnen. Ja,
und plötzlich die Werktreue fordern.
Und die Werktreue fordern und auch umsetzen selbst.
Hm.
Aber der Columbus ist, glaube ich, eher jemand, wenn der nicht das Diktat gehabt hätte, irgendwie einen Roman da so mehr oder weniger 1:1 rüberzuziehen, ich glaube, der hätte was ganz anderes gemacht. Das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber der hätte nicht diese Kiste durchgezogen von wegen, er erwähnt es ja auch irgendwann, also dass er irgendwann mal so Pläne hatte, irgendwie, oder dass es auch eine Möglichkeit wäre, so ein Best-of der ersten drei Romane zu machen, so die schönsten Action-Sequenzen. Weißt du?
Meine DVD hatte leider keine Extras.
Ja, du hast nichts verpasst. Sagen wir es mal so. Das waren die einzigen zwei interessanten Sätze, die ich mir rausgeschrieben habe. Und ja, noch einen habe ich noch. Die Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, interessiert sich Columbus wirklich für das Magische oder für diese Belebtheit der materiellen Welt? Denn alles, was er dazu sagt, it's kind of interesting.
Dieses ganze Unheimliche, was wir eben erwähnt haben, das wird dann auch am Schluss wieder total gebrochen durch eine, wie ich fand, unglaublich kitschige Hippie-Botschaft in den letzten 3 Minuten.
Was war denn nochmal in den letzten 3 Minuten?
Na, also irgendwie, das ist ja auch sowas, was sich dann durch das ganze Buch zieht und was auch, glaube ich, also echt die Sache war, die mich am meisten immer daran gestört hat, dass es dann immer um so eine total platte Botschaft geht, dass Harry irgendwie stärker ist als alles andere, weil er Liebe hat und sowas.
Dann doch auch wieder die Gefahr. Es hat halt auch wieder so einen Deus Ex Machina-Charakter. Also als würde da eigentlich eine Sequenz nicht wirklich zu Ende gedacht oder als würde der Film versuchen, möglichst schnell aus der Sequenz wieder auszusteigen.
Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, am Ende kriegen alle alles. Also das auch so ein typisches Kinderfilm-Merkmal eigentlich, ne? Und aber auch eines, also diese Aspekte, die ja auch gerne kritisiert worden sind, auch an den Büchern, das ist ja, also ja, er hat da zwar so ein kleines bisschen mit zu kämpfen, weil er immer, wenn er quasi in den Ferien ist, da bei seiner terroristischen Familie lebt, aber dann stellt er ja fest, dass er nicht nur magisch begabt ist, nicht [S2] Ja. [S1] Nur berühmt ist, sondern auch noch reich ist. Und immer wieder die Welt retten kann.
Ja. Ja. Ja, das ist genau dieser Wunscherfüllungsfaktor, den ich am Anfang so angesprochen habe. Das ist ja auch so ein bisschen so. Also, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte diese Woche so eine Sitzung mit Bachelorarbeiten, weil ich eine Bachelorarbeit mitbetreue. Und da gab es gleich zwei Bachelorarbeiten zu Harry Potter. Und was mir da auch wieder aufgefallen ist, dass Harry Potter generell was unglaublich Viktorianisches hat. Also gerade auch zum Beispiel in diesem Wunscherfüllungsszenario, wenn man an sowas wie Jane Eyre denkt oder so, wo ja im Prinzip am Ende sich auch alles in dieser Form der Wunscherfüllung fügt, wo sich dann plötzlich herausstellt, dass die Heldin, die eigentlich arm ist, von Anfang an adelig war und eine erhebliche Summe Geldes erbt und so. Also das ist auch eine interessante Frage, die können wir hier jetzt natürlich nicht ausgiebig diskutieren, ja, aber viktorianische Ideologie in Harry Potter ist, glaube ich, durchaus vorhanden und viktorianische Motive. Also ich sehe da schon so einen leisen, einen harmlosen Konservatismus drin, der natürlich auch, da weist ja auch schon diese eigentlich viktorianische Erzählform drauf hin. Also eine Frage, die ich mir notiert habe, also eine von denen, warum ist das populär?
Ja, genau, das finde ich auch ein ganz guter Abschlusspunkt, weil das ist die zentrale Frage, die ich mir gestellt habe, die mich auch dazu gebracht hat, eigentlich überhaupt diese Filme alle nochmal gucken zu wollen, ist, ich habe den Trailer für jetzt den letzten Film gesehen und da heißt es The Motion Picture Event That Defined a Generation.
Ist es das?
Also erstens, ist es das tatsächlich? Und zweitens, wenn es das ist, was sagt das über diese Generation aus, zu der ich mich wahrscheinlich oder wir uns beide wahrscheinlich nicht mehr so ganz zählen dürfen überhaupt, oder?
Nee. Das ist eher die Generation nochmal 3, 4, 5 Jahre jünger als wir. So beispielsweise der eine blinde Junge, den ich im Zivildienst betreut habe und mit dem ich Harry Potter gelesen habe. In der Mittagspause als Hörbuch. Das ist eher so die Generation. Die Generation, die jetzt da dann, die sind ja teilweise noch jünger, die jetzt ihre Bachelorarbeit dringend über Harry Potter schreiben muss, das ist eher, ja.
Also würdest du tatsächlich sagen, es ist auch ein filmisches Event, was diese Generation geprägt hat, oder sind es eher nur die Bücher dann doch?
Ich glaube, es sind nur die Bücher. Ich glaube, das ist auch das, was der Vibe, den ich da aus dieser Bachelorarbeiten-Session so mitgenommen habe, weil da dann auch immer wieder die Filme angesprochen wurden. Die Aussage ist, die Bücher finde ich toll, die Bücher habe ich mehrmals gelesen, die Filme habe ich halt ein- oder zweimal gesehen. Ja, die nimmt man so mit, so als Sekundär-Event sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass die in, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahren noch wirklich relevant sein werden. Ich glaube, die Bücher schon. Ich glaube, wobei die jetzt auch nicht so der absolute Riesenklassiker werden. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das werden keine Zauberer von Oz oder.
Ja, oder auch sowas wie, ich habe überlegt, also was sind denn so zum Beispiel so das Motion Picture Event einer Jugendgeneration, die ich so knapp verpasst habe, zum Beispiel ist für mich sowas wie The Breakfast Club oder so. Den habe ich gesehen und habe nicht mehr verstanden, was die Leute damals daran gefunden haben. Da sehe ich Harry Potter irgendwie nicht. Da sehe ich vielleicht eher sowas wie Twilight oder sowas.
Ja, klar. Mein Breakfast Club und Twilight sind beide eindeutig datierbar. Ne? Durch die Musik, durch das Aussehen, durch was auch immer. Die Harry Potter Filme versuchen zumindest so eine Zeitlosigkeit. Ne? Aber ich finde, es ist fast schon echt so die Simulation von Zeitlosigkeit. Man hat halt keine populären Popsongs im Hintergrund. Und auch die Frisuren sind nicht unbedingt klar datierbar, sozusagen, oder solche Sachen. Aber ich glaube, es ist schon, wir sind da schon wirklich bei der Emulation, bei dem Versuch, Klassiker zu schaffen.
Vielen Dank nochmal an Jochen Ecke, dass er beim ersten Re-Potter-Podcast von Real Virtuality mit mir über Harry Potter und der Stein der Weisen gesprochen hat. Alle weiteren Folgen erscheinen demnächst auf realvirtuality.wordpress.com und dort gibt es auch jetzt schon die Möglichkeit, Kommentare zu diesem Podcast zu hinterlassen und meine anderen Gedanken zur Gegenwart und Zukunft von Film und Medien zu lesen. Mein Name ist Alexander Gajic, bis zum nächsten Mal.
You're listening to Free Music by Dano. Download free MP3s at danosongs.com.